Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Wir betrachten Familienzeiten. Das Thema Nummer 9, Zeiten des Verlustes. Jeder von uns erlebt solche, wo plötzlich etwas nicht mehr da ist. Von materieller Seite oder von Menschen oder ein Tier. Und immer trifft es uns, wenn uns etwas lieb geworden ist. Verlust der Gesundheit. Gesundheit beginnen wir immer zu schätzen, wenn wir sie nicht mehr haben. Wie so vieles im Leben. Nicht hast du eine Familie, ist das selbstverständlich. Geht sie zu Bruch, dann beginnst du sie zu schätzen. Gesundheit wird auf einmal kostbar in dem Moment, wo Krankheit auftaucht. Und zwar Krankheit in einer Form, nicht nur so für eine Woche, ein bisschen ein Fieber und so, und Halsschmerzen und Husten und Schnupfen und Heiserkeit, sondern eine ernste Erkrankung, wo man also spürt, oh, das könnte auch mein Ende einläuten. Und wenn man ganz bestgefesselt ist, aufgrund der schweren Erkrankung, dann ist nichts mehr, wie es war. In der Bibel sind mehrere solche Geschichten berichtet. Ein Synagogenvorsteher, ein anerkannter, ehrwürdiger Mann, hat eine einzige Tochter, 12 Jahre alt, und die liegt im Sterben. Und Jesus ist im Ort. Und er eilt, Jesus zu holen, und Jesus ist willig, kommt aber nicht voran aufgrund der Menschenmassen. Und dann kommen welche aus Jairus Hause und sagen, bemühe den Meister nicht mehr, es ist zu spät. Sie ist tot. Und er bricht dort fast zusammen. Aber Jesus geht dennoch weiter, vertreibt die Klagefrauen, nimmt nur 3 Jünger mit hinein und die Eltern. Sie sind zu 6 in dem Zimmer. Ich sage dir, Mädchen, steh auf, Talita Kumi. Und sie schlägt die Augen auf und kommt von den Toten wieder ins Leben zurück. Dann diese syrophönizische Frau, die da für ihre Tochter bittet. Und aus der Ferne die Heilung erfährt. Oder die Schwiegermutter von Simon. Jesus nimmt sie bei der Hand, richtet sie auf. Die ist wieder kerngesund, steht auf und versorgt die ganze Mannschaft der Jünger. Gerade noch bettlägerig. Oder der Sohn eines königlichen Beamten. Als Jesus sagt, ja, ich werde hingehen und mich drum kümmern, sagt er, das ist ja gar nicht nötig. Ich bin ja gar nicht würdig, dass du unter mein Dach kommst. Fernheilung. Das sind so Geschichten, wo man merkt, die Krankheiten, die ernsten Erkrankungen haben diese Menschen näher zu Gott gebracht. Viel näher zu Gott. Es ist von Vorteil mitunter, aufs Bett gelegt zu werden. Das führt zu einer Nachdenkpause. Und die kann sinnvoll genutzt werden. Das heißt, wenn du das nächste Mal so in deinem Bett liegst, Zeit für Veränderung. Was könnte ich, wenn ich wieder bei Kräften bin, besser machen? Anders machen. Vielleicht tägliche Andacht mit dem Herrn? Nicht nur vielleicht, ganz sicher. So kommt der Segen ins Haus. durch Verlust von Gesundheit. Vertrauensverlust. Verlust von materiellen Gütern ist nicht so leicht zu verkraften, wenn dir etwas gestohlen wird zum Beispiel. Aber wenn dich jemand betrügt in der Ehe, dir etwas vorgeheuchelt hat, und dann war es ganz anders. Und dein Ehepartner hat eine neue Beziehung begonnen. Das geht tief. Diese Sorgen, die dann in die Höhe kommen, wie hat das Petrus ausgedrückt in seinem ersten Brief, in Kapitel 5, Vers 6 und 7, so demütigt euch nun unter die gewaltige Hand Gottes, damit er euch erhöhe zu seiner Zeit. Alle eure Sorge werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Solche Texte sind gut, wenn man sie täglich liest, gerade in solch einer Phase, wo Vertrauen enttäuscht wurde, bitter enttäuscht wurde. Der erste Johannesbrief ist eine Kostbarkeit ungeahnten Ausmaßes. Und da heißt es in Kapitel 4, in Vers 17 und 18, darin ist die Liebe bei uns vollkommen, dass wir Zuversicht haben am Tag des Gerichts. Denn wie er ist, so sind auch wir in dieser Welt. Furcht ist nicht in der Liebe, sondern die vollkommene Liebe treibt die Furcht aus. Denn die Furcht rechnet mit Strafe. Wer sich aber fürchtet, der ist nicht vollkommen in der Liebe. Lasst uns lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Und daraus kommt Stärke. Auf Erden enttäuscht, im Himmel Vertiefung der Beziehung. Diese Texte, die haben schon eine besondere Dynamik in sich. Wenn du so bitter enttäuscht worden bist, voller Schmerz über die Verletzung. Und dann sagt Jesus nach dem Vaterunser, wenn ihr den Menschen ihre Verfehlungen vergebt, so wird euer himmlischer Vater auch euch vergeben. Darum heißt es ja im Vaterunser, und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das machst du so, wie wir es machen. Wehe, du vergibst nicht. Dann bittest du bei dem Gebet, dass er es auch so macht mit dir und dir nicht vergibt. Jakobus schreibt, Kapitel 5, Vers 16, bekennt einander eure Übertretungen. Betet füreinander. Lasst es nicht zu, dass da etwas stehen bleibt. Auch wenn jetzt ein Vertrauensverlust eingetreten ist, bleibt da nicht. All eure Sorgen werft auf ihn. Solche Zeiten, wo uns der Boden unter den Füßen weggezogen wird, die haben auch etwas Positives. Bei aller Qual, bei aller Pein, wir sind nicht mehr dieselben. Wir beginnen zu begreifen, ich brauche ein besseres Fundament, als ich bisher hatte. Und das ist das Wertvolle dabei. Veränderung, Fundament Verbreiterung. Jede Krise kann zum Segen werden, wenn wir sie recht anpacken. Vertrauensverlust. Fortsetzung. Wie hat Josef gefleht, dass sie ihn nicht verkaufen? Wie hat er geweint? Nichts hat ihr Herz bewegt. Nichts. Sie haben ihn verkauft. Als Sklave. Weg mit ihm. Aus den Augen dieser Konkurrenten. Wenn du verkauft wirst als Sklave, das ist schlimm genug. Aber dass das deine eigenen Brüder machen, dich in solch eine Situation zu bringen, das wegzustecken, das heißt etwas. Es gibt Gewalt in Familien. Verbale Gewalt. Physische Gewalt, emotionale Gewalt, sexuelle Gewalt. Und die Bibel berichtet das alles. Nicht die Geschichte von Amnon, der seine Halbschwester Tamar vergewaltigt. Dafür wird er von Absalom ermordet. Und das führt zu einer weiteren Kettenreaktion. Und in Davids Familie ist nichts mehr, wie es war. Einer macht etwas Grundverkehrtes. Und das löst eine Kettenreaktion von Ungerechtigkeiten aus. Danach funktioniert nichts mehr. Und das Schwert ist nicht mehr gewichen von Davids Familie. 4 seiner Söhne kamen dann um. 4. Wie in dem Gleichnis von Nathan, wo David gesagt hat, 4-fach soll er bezahlen. Und so war es dann auch. Und der König Ahas, von dem berichtet ist, dass er seinen Sohn durchs Feuer gehen ließ. Dass da Leute waren, die Wahrsagerei betrieben in Israel. Zauberei. Und sich verkauften zu tun, was böse ist in den Augen des Herrn. Es kam alles vor. Am ärgsten, einer der ärgsten war Manasse. Der ließ den Propheten Jesaja töten. Einen Jesaja. Aber dann kam ein feindlicher König, brachte ihn nach Babel. Ring durch die Nase, dann wird er gezogen. Dann sitzt er im Gefängnis, der einstige König. Das war ein schwerer Verlust. Gefängnis statt Königsthron. Aber diese Phase hat etwas in ihm bewegt. Denn es heißt, wir lesen das im 2. Chronikbuch, in Kapitel 33. Und als er in Angst war, Vers 12, flehte er zu dem Herrn, seinem Gott, und demütigte sich vor dem Gott seiner Väter. Als er in Angst war. Und als er bat, dieser Manasse, ließ sich der Herr bitten und er hörte sein Flehen. Und er brachte ihn wieder nach Jerusalem in sein Königreich. Da erkannte Manasse, dass der Herr Gott ist. Erst durch den Verlust ging es ihm auf. Er brauchte diesen Verlust. Und danach heißt es, er entfernte die fremden Götter und den Götzen aus dem Hause des Herrn und alle Altäre, die er gebaut hatte auf dem Berge des Hauses des Herrn und in Jerusalem und warf sie hinaus vor die Stadt. Was er zuerst hat errichten lassen, wirft er dann fort. Das ist der Unterschied der unbekehrten und der bekehrten Seele. Verlust der Freiheit. Wir denken jetzt, da kommt jemand ins Gefängnis. Oh, es gibt was Schlimmeres. Wenn du ins Gefängnis einer Abhängigkeit kommst, einer Sucht, wo du nicht mehr rausfindest, mit Drogen, mit Alkohol, Nikotin. Manche erliegen der Spielsucht. Hat mir einer erzählt, hatte er einen schönen Hof. Bauernhof. 150 Hektar. Dann kam die Spielsucht. Und er hat Stück um Stück von dem Hof verspielt. Bis er auch vom Hof gehen musste. Spielsucht. Alles verschwendet, vergeudet, aufgrund einer Sucht. Das ist Verlust von Freiheit. Du bist ein Sklave einer Sucht geworden. Anfangs hast du noch etwas gesucht und dachtest, ich tue, was ich will, was mir Spaß macht. Und dann macht es dem Gegenspieler Spaß, auf dieser Klaviatur zu spielen, diese Register zu ziehen und du zappelst in seiner Hand als hilfloses Geschöpf. Wenn dann Leute mit 20 aussehen wie 50, wenn sie sich das Gift in die Adern gespritzt haben, um high zu werden, ein Leben vorbei. Ich denke an die Tochter eines reichen Juweliers. Da war alles da. Besitz an Gütern, an Geld. Begabtes Mädchen. Und dann verfällt sie den Drogen. Die wurde debil, war nicht mehr lebensfähig. Wenn du das als Eltern miterlebst. Und alle leiden mit. Diese Abhängigkeiten, wenn jemand einer Sucht verfällt und du da zuschauen musst, wie diese Person mehr und mehr verfällt, buchstäblich auseinanderfällt, ein hilfloses Rack ist, tja, dann wird sichtbar, wer der Teufel ist. Was er verspricht und was letztlich dabei rauskommt. Dem Falschen vertraut. Jesus sagt im Lukas-Evangelium Kapitel 16, Vers 13, kein Knecht kann zwei Herren dienen. Entweder wird den einen hassen und den anderen lieben oder wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon, dem Geld. Du kannst auch da süchtig werden. In dem Ort, wo ich früher wohnte, da war ein stadtbekannter Obdachloser. Das heißt, er hatte ein Obdach. Ein sehr primitives, bescheidenes. Aber meistens war er in den Geschäften, in den Supermärkten und hat dort beim Gemüse rumgesucht, dass er etwas zum Essen hat. Denn in seiner Wohnung, wenn man das Wohnung nennen kann, war es kalt im Winter. Ja, und eines Tages war er tot. Und was findet man unter dem Kopfpolster? schön sorgfältig eingewickelt und sortiert. Geldscheine über Geldscheine. Der Mann hat eine Riesensumme gehortet und hat gefroren im Winter, nicht eingeheizt. War täglich im Supermarkt und jeder meinte, der lebt von der Hand in den Mund und hatte die dicken Geldscheine unterm Kopfpolster. Auch eine Sucht. Verlust von Freiheit. Jesus ist gekommen, um die Werke des Teufels zu zerstören. Wende dich an ihn. Bei ihm wirst du frei. Jesus macht frei. Verlust des Lebens. Paulus schreibt im ersten Brief an die Korinther in Kapitel 15, im Vers 26, der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Ein bemerkenswerter Satz. Dieser Feind wird vernichtet werden von Jesus selbst, der das Leben ist. Wenn wir dem Tod ins Angesicht schauen, dann wird es ernst. Und dann ist meistens alles zu spät, was wir sonst noch an Plänen hatten. Der Tod ist schneller. In diesem Auferstehungskapitel, Kapitel 15 des ersten Korintherbriefes, wird sichtbar, dass dieser Tod, dieser Feind, dass das ja für einen Menschen, der gläubig ist, gar nicht so schlimm ist. Für die Hinterbliebenen schon, die haben jemand nicht mehr unter sich. Aber der Verstorbene, der in Christus ruht, er schläft einfach, bis er auferweckt wird. Er hat keine Mühen mehr unter der Sonne, er muss sich um nichts mehr sorgen, ob er die Miete bezahlen kann, ob er dies und jenes auf die Reihe bringt. Er ruht einfach, bis der Heiland kommt. Der Tod, abgesehen von der vielleicht schwierigen Phase davor, wenn jemand von Schmerzen gequält ist, im Gegensatz zu einem Unfall, wo es plötzlich vorbei ist, Tod, wirklicher Tod, ist für einen Gläubigen nur das Tor, nur der Übergang in eine bessere Welt. Er schläft im Schlafsaal des Totenreiches, ja, bis der Heiland wiederkommt und bis der ihn wieder auferweckt. Bei der ersten Auferstehung. Wenn Paulus das so beschreibt im ersten Korintherbrief, Kapitel 15, dann kann man nur staunen. Für Jesus ist das Auferwecken aus dem Tod so, wie wenn du dein Kind in der Früh aufwächst und sagst, hallo Liebling, Zeit zum Aufstehen. So einfach weckt er uns auf. Er ist der Herr über Leben und Tod. Er hat die Schlüssel zum Tod, zum Totenreich. Er vermag das, aber nur er. Darum ist es so schön, ihn zum Freund zu haben. Denn dann ist nicht einmal der Tod etwas, vor dem man sich fürchten muss. Weil wir einen Freund haben, der sogar stärker ist als der Tod. Der sogar ein Ende haben wird. Er ist der letzte Feind, der vernichtet wird. Wenn wir als Hinterbliebene das erleben, dass jemand von uns gegangen ist, den wir lieb gehabt haben, dann ist es für die Hinterbliebenen härter als für den Toten. Der spürt ja nichts mehr und weiß nichts mehr. Aber der Verlust, den empfindet der Lebende. Und diese Trauerphasen, die wir Menschen dann durchschreiten, das ist nicht einfach. Verzweiflung, Depression, Aggression. Zorn, Schuldbewusstsein, Bedauern, Traurigkeit, Angst. Es ist eine Mixtur aus allem Möglichen, was da in uns vorgeht. Und gleichzeitig diese tiefe, tiefe Hilflosigkeit. Darum ist es so wichtig, sein Kapitel wie 1. Korinther 15 zu kennen. Das muss man einfach gelesen haben. Was da steht. Tod, wo ist dein Stachel? Hölle, wo ist dein Sieg? Ein Mächtiger hat dich ausgeschaltet. Für immer und ewig. Du wirst uns nie mehr schrecken. Denn ewiges Leben wartet auf uns. Zusammenfassung. Wenn wir ernsthaft durch einen Verlust bedroht sind, Krankheit, dass ein Mensch, der uns lieb gehabt hat, gestorben ist, dass jemand Sklave seiner Süchte geworden ist, in allem und jedem erleben wir den Verlust. Und dieser Verlust tut weh. Und der letzte Feind, der vernichtet wird, ist der Tod. Aber Paulus sagt in 1. Korinther 15, Vers 51, siehe, ich sage euch ein Geheimnis. Wir werden nicht alle entschlafen. Wir werden aber alle verwandelt werden. Und das plötzlich in einem Augenblick zur Zeit der letzten Posaune. Denn es wird die Posaune erschallen und die Toten werden auferstehen unverweslich. Und wir werden verwandelt werden. Denn dies Verwesliche muss anziehen die Unverweslichkeit. Und dies Sterbliche muss anziehen die Unsterblichkeit. Wenn aber dies Verwesliche anziehen wird, die Unverweslichkeit, und dies Sterbliche anziehen wird, die Unsterblichkeit, dann wird erfüllt werden das Wort, wie geschrieben steht. Der Tod ist verschlungen vom Sieg. Tod, wo ist dein Sieg? Tod, wo ist dein Stachel? Der Stachel des Todes aber ist die Sünde und die Kraft der Sünde das Gesetz. Gott aber sei Dank, der uns den Sieg gibt durch unseren Herrn Jesus Christus. Darum schließt hier Paulus Zusammenfassung. Darum, meine lieben Brüder, seid fest, unerschütterlich und nehmt immer zu in dem Werk des Herrn, weil ihr wisst, dass eure Arbeit nicht vergeblich ist in dem Herrn. Wenn Menschen in Pension gehen, in Rente gehen und dann feststellen, eine Arbeit, die sie jahrelang zur besten Zufriedenheit aller gemacht haben. Tja, und jetzt ist da wer anderer. Und dann merkt man, ja, ich bin eigentlich überflüssig. Nicht, jetzt bin ich in Rente, in Pension. Der Betrieb läuft trotzdem weiter. Keiner fragt mehr nach dir, was da all die Jahre war. Das ist Vergangenheit, Geschichte, vorüber. Auf einmal spürst du Wertverlust. Was bist du jetzt wert? Jetzt bist du auf einmal gleichgeschaltet mit einer Gruppe in der Gesellschaft, die alt geworden ist, ausgedehnt hat, ausrangiert ist, am Nebengeleise steht. Und das ist etwas, wo vielen auf einmal schmerzlich bewusst wird. Sie wurden nur definiert über ihre Arbeit, über ihren Beruf. Nicht über sie als Person. Einfach, diese Funktion wurde ausgefüllt und das war der Wert. Bist du nicht mehr da? Nichts wert. Pensionsschock. Auf einmal hast du so viel Zeit, aber der Wert ist nicht mehr da. Darum lass dir es gesagt sein. Dein Wert kommt von ganz anderer Stelle. Blick aufs Kreuz. Da ist der, der deswegen ans Kreuz gegangen ist, um dir zu zeigen, wie kostbar du bist, damit du nicht verloren gehst. Vertrau ihm. Er ist es, der dir den Wert gibt. Und das in Ewigkeit. In seinen Augen, in den Augen deines Schöpfers, bist du unendlich wertvoll. Unendlich kostbar, da einzigartig. Dich gibt es nur einmal. Nicht in allen Größen. Diese deine Einzigartigkeit. Du bist einmalig. Diese Würde verleiht dir dein Schöpfer. Wende dich an ihn. Er wird dich erlösen.